Aus aktuellem Anlass übernehmen wir die Folge von unserem USA-Podcast «Alles klar, Amerika» auch im Feed von «Apropos». Christoph Münger, Leiter vom Auslandressort bei Tamedia, redet mit Tina Kempin-Reuter über die Brände in L.A. und wie die politisiert werden. Wer mehr Folgen vom USA-Podcast möchte hören, er erscheint jeden Mittwoch und man findet ihn überall dort, wo man auch «Apropos» hört. Und jetzt viel Spass mit dieser aktuellen Folge.
Also das Altadena für Eaton Canyon, das ist etwa 10 Meilen, das ist also 15 Kilometer, nicht sehr weit weg. Das hat also Wind, so etwas habe ich noch nie gesehen. Bei uns, weißt, im Garten sind sicher 300 Äste im Garten gelegen, oder? Das hat etwa 24 Stunden lang so getobt, gell? Wahnsinnig. Weißt, das ist so typisch amerikanisch. Jetzt müssen sie mal jemanden finden, der geschult ist. Weißt?
Ja.
Das ist jetzt eben die Bürgermeisterin von Los Angeles. Sie ist geschult, weil sie so und so viel Geld nicht der Feuerwehr gibt, sondern den Homeless. Ja.
Tina, wer ist das, was man da hört?
Das ist Vreni Lies, eine Bekannte von meiner Familie, also eine Freundin von meiner Mutter. Sie lebt seit 50 Jahre in L.A., also in Burbank, genauer gesagt. Und sie hat mir diese Woche am Telefon erzählt, wie es bei ihr in der Umgebung gerade aussieht und was da gerade abgeht.
Brände in Los Angeles sind derzeit das grosse Thema. Und das Feuer hat längst auch Politik erfasst.
Präsident-elect Trump has blamed you for this crisis. He called you incompetent. What's your response?
Well, I called for him to come out, take a look for himself. We want to do it in the spirit of an open hand, not a closed fist. He's the president-elect. I respect the office. We have a president of the United States that within 36 hours provided a major disaster declaration over a text. We had support.
Das ist der Gavin Newsom, den man da gehört hat, der Gouverneur von Kalifornien. Und er reagiert auf Kritik von Donald Trump, dass er eben geschuld sei an diesen verheerenden Bränden in Los Angeles. Er sagt auch, dass die Kritik von Trump, dass er sich gewöhnt sei, weil ja jeder gewählte Politiker, der Trump nicht passt, eigentlich häufig so ins Feuer kommt. Und er weist eigentlich auch Kritik zurück, dass die staatlichen Löschbecken nicht gefüllt gewesen seien. Gleichzeitig dankt er auch dem jetzigen Präsident Joe Biden für die schnelle, unkomplizierte und grosszügige
Hilfe. Responding to Donald Trump's insults, we would spend another month. I'm very familiar with them. Every elected official that he disagrees with.
Es ist Mittwoch, der 15. Januar. Bis zum Amtsantritt vom gewählten US-Präsident Donald Trump geht es noch 5 Tage. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger. Es freut mich, Tina Kempin-Reuter zu begrüßen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Professorin an der University of Alabama at Birmingham. Und mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International at Tagesanzeiger. Guten Tag, Tina.
Hoi, Christoph.
Tina, du lebst nicht in Kalifornien, sondern in Alabama, im Süden der USA. Sind die Brände in Los Angeles auch bei uns ein grosses Thema?
Ja, wir verfolgen es auf jeden Fall. Ich kenne wirklich viele Leute, die Freunde oder Familie haben in Kalifornien oder die, die selber aus L.A. sind oder da studiert haben. Oder darum ist es für sehr viele sehr nahe und auch persönlich.
Kannst du uns noch mal ein Update geben? Wie gross sind die Brände, wie viele Opfer gibt es und wie gross sind die Schäden?
Ja, also die Waldbrände in Los Angeles haben verheerende Ausmaße angenommen und extreme Schäden verursacht. Also das grösste Feuer, das Palisades Fire, hat eine Fläche von 9'500 Hektar im Stadtteil Pacific Palisades verwüstet. Und der Eden-Brand, das ist das zweitgrösste Feuer im östlichen Stadtrand, hat etwa 5'600 Hektar zerstört. Also insgesamt über 150 Quadratkilometer Fläche. Es hat auch Menschenleben gefordert. Die aktuellsten Berichte reden von 25 Todesopfer, 16 von denen in Altadena und Pasadena. Das ist eher ein ärmerer Stadtteil. Und 8 im Stadtteil Pacific Palisades, wo das Feuer wirklich innerhalb von einer Stunde Villen und Häuser kaputt gemacht hat. Da haben wir sich fast nicht können retten. Die Behörden befürchten auch, dass die Zahl der Opfer noch steigen könnte. Es brennt nach wie vor und heute ist noch mal ein Tag mit starkem Wind vorausgesagt. Man, hoffentlich wird es nicht ganz so schlimm, wie es vorausgesagt ist. Zudem sind etwa 12'000 Gebäude beschädigt oder zerstört worden. Und die wirtschaftlichen Folgen werden auf 135 bis 150 Milliarden Dollar geschätzt, mit der Erwartung, dass eigentlich die Summe noch deutlich ansteigen wird. Der Gouverneur Gavin Newsom, den wir jetzt gerade gehört haben, hat die Zerstörungen auch als möglicherweise schlimmste Naturkatastrophe in der Geschichte der USA beschrieben, zumindest was Kosten und auch das Ausmaß betrifft.
Wie ist denn das für Ausbruch? Ist das brandstiftig gewesen?
Ja, man weiß es noch nicht so genau. Es ist nicht abschliessend geklärt, aber es gibt verschiedene Hinweise und Verdachtsfälle, also technische Ursachen. Bei uns sind ja alle Stromleitungen überirdisch. Und es gibt Fotos von einem Strommast im Eden Canyon, wo möglicherweise für das Eden Fire verantwortlich ist. Also, dass die Stromleitung dann runtergeht und eben das Feuer verursacht. Das ist, also, Amerika generell ist sehr viel anfälliger für Probleme mit Strom. Also, auch jetzt bei uns daheim haben wir häufig Stromausfall, wenn es windet. Die Polizei hat 3 Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, selber Brände geleitet zu haben. Also, eine ist mit dem Grillanzünder das Feuer angefangen haben und jemand anderes mit einem, hat einen Kübel angezündet. Also, und es gibt natürlich auch die natürlichen Faktoren, wie gesagt, die Santa Ana-Wind, die wirklich extrem stark sind. L.A. hat zudem auch eine monatelange Trockenheit hinter sich und ungewöhnlich warme Temperaturen in den letzten Monaten und auch Jahren. Also es ist wirklich eine prekäre Situation. Und dann so generell ein bisschen weiter, ein weiterer Blick, oder? Die Stadtentwicklung hat sich in die Risikogebiete auch in die Hügel ausbreitet. Zum Beispiel Altadena, eben, wo ein Teil ist, wo es jetzt eben wirklich brennt oder brennt hat, ist am Hang gelegen und darum auch eben in einem Risikogebiet. Die Statistiken zeigen, dass in den USA etwa 85% der Waldbrände durch menschliches Handeln ausgelöst werden und häufig unbeabsichtigt sind. Eben, wie gesagt, Stromleitungen oder auch Zigarettenstummel, die man einfach irgendwo ins Gebüsch wirft.
Ja, und wer mal in Amerika gereist ist, weiss, dass die Stromkabel bei dir abenteuerlich durchhängen. Das ist wirklich schon mal rote Infrastruktur. Aber dann ist es auch so, dass in den USA sehr gern mit Holz gebaut wird. Das ist auch das übliche Baumaterial. Und Holz brennt auch besonders gut, oder?
Ja, das stimmt sicher so. Also Holzhäuser sind bei uns tatsächlich der Standard. Vor allem bei Ein- und Mehrfamilienhäusern. Und auch im Vergleich zur Schweiz gibt es jetzt in den USA deutlich weniger strenge Vorschriften für Holzbauten. Und eigentlich sind nur so Sondergebäude wie Spitäler oder Büro oder Hochhäuser, die anders konstruiert werden. Also der grösste Teil der Gebäude in den USA sind aus Holz.
Aber es ist nicht das erste Mal, wo Los Angeles brennt, oder?
Nein, das stimmt. Also Los Angeles hat eine lange Geschichte mit verheerenden Waldbränden. Es ist vor allem wegen der Geografie, oder? Es ist so in einem Kessel und dem trockenen Klima ist LA besonders anfällig für Waldbrände. Also die Santa Ana-Wind, die treten eigentlich regelmässig im Herbst und Winter auf, verstärken die Brandgefahr. Also es hat mehrere Feuer gehabt, 1961, 1993 und 2018 hat es grössere Feuer gehabt, wo auch eben Häuser verbrannt sind und so weiter. Aber die aktuellen Brände übertreffen im Ausmaß und in der wirtschaftlichen Auswirkung sehr viel von den früheren Katastrophen. Und das ist eigentlich trotz verbesserter Brandbekämpfungstechniken und Präventionsmassnahmen. Und das zeigt wirklich, dass Los Angeles weiterhin hochgradig gefährdet bleibt für Waldbrände.
Tina, wir haben es am Anfang schon gehört, du hast Freunde in Los Angeles und du hast für uns extra mit ihnen telefoniert. Lassen wir noch mal rein.
Also so etwas Riesiges haben wir noch nie gehabt. Und wenn du eben in Südkalifornien wohnst, weißt du, dass es Waldbrände gibt. Und es, man kann das also nicht vergleichen mit der Schweiz, mit der Feuerwehr und so weiter, wenn du das Feuer hast, weil da so viel Gegenden hat, ohne Strassen, oder? Da kannst du vielleicht mit einem Flugzeug ein bisschen probieren, löschen, aber sonst geht das nicht, oder?
Tina, wie geht Vreni Lies mit diesen Bränden um in Los Angeles?
Also ihr und ihrer Familie geht es vergleichsweise gut. Sie lebt, wie gesagt, in Burbank, das ist etwa 11 Kilometer nordwestlich vom Downtown Los Angeles. Im Moment keine direkte Bedrohung für sie. Das nächste Feuer, wie sie am Anfang gesagt hat, ist etwa 15 Kilometer weg. Das Problem ist, dass sich die Asche und die Gluten über Kilometer hinweg verbreiten. Also sie hat mir erzählt, dass sie bei ihrer Tochter war. Die wohnt etwa 35 Kilometer vom nächsten Feuer. Und dass dort Asche geregnet hat und handgrosse Stücke gelandet sind. Also die Wind, wie gesagt, und eben die Gluten, das geht extrem weit. Und da kann eigentlich jederzeit ein neues Feuer ausbrechen. Sie hat mir auch gesagt, dass sie und ihre Mann möglichst versuchen, mit der Situation entspannt umzugehen.
Uns geht es relativ gut, verglichen mit so und so vielen anderen Leuten. Wir sind gepackt, dass wir im Notfall gerade wegfahren könnten, sofern man noch kann, wenn es nicht zu viele Autos in der Strasse hat. Aber wir leben unseren normalen Ablauf jetzt. Man kann nicht einfach die ganze Zeit Angst haben. Und das ist ein grosser Unterschied zwischen mir und meinem Mann und den Amerikanern. Meine bekannten Freundinnen, die haben alle grauenhaft Angst. Die reden nur vom Feuer die und so weiter. Währenddem, das machen wir einfach nicht.
Sie tönt eigentlich recht entspannt, aber ja, sie sitzt auf gepackten Koffer, wie sie sagt. Was berichtet deine Freundin denn sonst noch?
Ja, also, wir haben es ja vorher schon ein bisschen gehört. Sie hat mir vom Umgang von der Amerikanerinnen und Amerikaner mit den Bränden erzählt. Und man hört schon auch in den Medien und in den sozialen Medien extrem viele krasse Sachen. Wenn man dann genauer hinschaut, sieht man, dass zum Beispiel die gleichen Bilder immer wieder gebraucht werden. Dass es ist noch wirklich schwierig zu sagen. Und ich glaube, das macht halt schon extrem viel aus, dass man dann auch wirklich sehr Angst hat. Und zudem ist der Umgang inzwischen auch schon sehr politisch geworden.
Weißt du, das ist so typisch amerikanisch. Jetzt müssen sie mal ganz sicher jemanden finden, der schuld ist. Weißt du, Bürgermeisterin von Los Angeles. Sie ist schuld, weil sie so und so viel Geld nicht der Feuerwehr gibt, sondern den Homeless. Und so weiter. Also, sie müssen einfach jemanden finden. Man ist nie selber schuld in Amerika. Responsibility ist total weg. Und Common Sense, Menschenverstand ist total nicht mehr da.
Die Schuldfrage wird mittlerweile bereits auf höchster politischer Ebene gestellt. Der gewählte Präsident Donald Trump hat dem Gavin Newsom, dem Gouverneur von Kalifornien, wo wir bereits gehört haben, vorgeworfen, er sei schuld an dem Inferno. Und der Donald Trump hat sich auch geäussert zu dem Film.
So what's happened is a tragedy and the governor has not done a good job.
While homes burn, President-elect Donald Trump is attacking California's governor and the mayor of Los Angeles, blaming them for the firestorm.
This is a true tragedy and it's a mistake of the governor.
It's not just rhetoric. There's real concern the incoming president plans to withhold future disaster aid for political reasons.
And if we don't give him the money to put out his fires, he's got problems.
In fact, officials from the first Trump administration have gone on record, claiming that in 2018, Trump initially refused relief for California after deadly fires because of the state's Democratic leanings.
Also der Trump sagt da nochmal, dass der Newsom verantwortlich sagt, der Gouverneur. Es wird dann aber auch gesagt in dem Beitrag, dass der Donald Trump 2016, also seiner ersten Amtszeit, Hilfsgelder für Kalifornien zurückgehalten hätte, wo es dort mal auch brennt hätte. Und zwar, weil der Staat Kalifornien zuverlässig demokratisch wähle. Und wir wissen ja, der Donald Trump ist ein Republikaner. Tina, das Feuer in Los Angeles ist auch schon ziemlich politisch geworden.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist irgendwie in den letzten Jahren gesehen, dass sich wirklich abzeichnet, dass auch Naturkatastrophen häufig politisch aufgeladen werden. Zum Beispiel der Hurricane Helene, der da im Herbst die ganze Gebiete an der Ostküste zerstört hat und jetzt eben auch leider die Waldbrände in Los Angeles. Es gibt schon, oder? Die Anwohner werfen der Feuerwehr vor, bevorzugt die wohlhabenden Viertel gelöscht zu werden. Und es gibt Beschwerden und aller Gattung Pushback auch eben gegen die Bürgermeisterin von Los Angeles. Ich finde das extrem problematisch, wenn man eigentlich Hilfe zurückbehaltet, nur wegen einer politischen Leaning. Also jetzt eben, dass quasi der Staat demokratisch wählt und ein Republikaner das an der Macht ist, das sollte ja eigentlich nichts aussagen. Es gibt schon auch, oder? Es hat schon auch damit zu tun, dass jetzt zum Beispiel der Donald Trump und seine Anhänger, also die Umweltthemen wie jetzt Klimawandel auch negativ betrachtet oder eben teilweise auch eben sagen, dass das gar nicht stattfindet und dass dann das auch noch zusätzlich eben zur Politisierung dann auch noch ein Thema ist. Was man auch sieht, ist, dass schon die ersten Verschwörungstheorien gibt, also wegen der Brandursache und auch manipulierte Bilder, die einen brennenden Hollywood-Schriftzug zeigen. Und klar hat die politische Aufarbeitung von der Brandkatastrophe erst gerade angefangen und wird voraussichtlich noch lange dauern. Und da muss ich schon auch Vreni völlig zustimmen, dass es am Schluss immer zum Fingerzeigen zeigt, obwohl ja das eigentlich einfache Antworten nicht möglich sind und das Ganze sehr komplex ist.
Aber sag mal, Tina, was sagen denn deine Bekannten in Los Angeles, also Vreni Lies, zu diesen politischen Diskussionen?
Ja, es hat vor allem einen Effekt und sie verlieren das Vertrauen in Politik und Politiker. Ich meine, das sieht man jetzt wirklich in den ganzen USA, das Vertrauen in Politik und in Präsident und auch die politischen Institutionen tiefer ist wie je seit dem Zweiten Weltkrieg. Und genau solche Geschichten jetzt, oder? Und das Finger zeigen und die Schuld und weiss ich was, das hat jetzt wirklich genau den Effekt.
Wir glauben sowieso unseren Politikern nicht sehr viel. Wir wissen, dass die alle müssen ein bisschen lügen und ein bisschen, dass du hochkommst in der Politik, musst du ein bisschen ein Glücki sein, oder? Ja, denen genau. Ein bisschen etwas geben und denen ein bisschen etwas geben. Also, das ist traurig da hinten. Und ich glaube also nichts von dem. Die Bürgermeisterin, die ist für 4 Jahre und dann kommt wieder jemand Neues und dann gibt es wieder neue Ideen und dann ist noch so ohnmächtig bei uns. Wir haben ja nur 2 Parteien oder 2 wichtige. Und ja, dann geht es immer noch, was die Partei sagt. Und das ist so blöd, weißt du? Ja. Ich bin überhaupt nicht mehr ein Mitglied der Partei. Ich tue nur dem zuhören, der das sagt, was ich eben gescheit finde. Und sage, manchmal ist ein Republikaner und manchmal ist ein Demokrat. Aber eben, die arbeiten so nicht miteinander. Das ist also so schade.
Jetzt hört man und liest man, und du hast es auch schon erwähnt, dass eben in wohlhabenden Gemeinden die Feuerwehr aktiver sagt, dass die Menschen dort besser geschützt und unterstützt werden. Stimmt das?
Ja, also es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass wohlhabende Gemeinden in Los Angeles besser geschützt und unterstützt werden. Also reiche Einwohner haben auch private und eigene Feuerwehrteams engagiert, um ihre Villen nicht zu schützen. Und es gibt Beschwerden über mangelnde Wasserversorgung und unzureichende Feuerwehrpräsenz in ärmeren Gebieten.
Können das deine Freunde bestätigen?
Das haben sie auch gehört, wobei es Vreni hat den Einfluss ein bisschen relativiert.
Das stimmt. Da hat verschiedene ganz reiche Hand Privatleute angestellt, eben, dass sie zuerst gerettet werden. Aber das war nicht möglich da. Das war so eine riesige Gegend. Und innerhalb einer Stunde hat das alles gebrannt. Ja.
Die privaten Feuerwehren sind das eine, oder, wo sich die reichen Leute allenfalls leisten können. Aber werden noch andere gesellschaftliche Brüche, gesellschaftliche Ungleichheiten sichtbar durch den Brand?
Ja, extrem. Also, die Brände haben jetzt die bereits bestehende Kluft zwischen Arm und Reich in Los Angeles verstärkt. Es besteht sogar die Befürchtung, dass eigentlich der Wiederaufbau die soziale Ungleichheit weiter verschärfen wird, weil ärmere Gemeinden möglicherweise nicht wiederhergestellt werden können oder eben das Risiko zu hoch ist. Und die Situation spiegelt schon die generell gesellschaftliche Ungleichheit in den USA wider, wo Einkommen, Vermögen und Lebensqualität stark von der ethnischen Zugehörigkeit abhängen. Also El Cedina ist, wie gesagt, ein gutes Beispiel dafür. Das ist ein ethnisch diverses Gebiet mit vielen unterrepräsentierten Gruppen und Leute mit geringerem Einkommen, die in einem extrem hohen Risiko, Brandrisikogebiet von LA ist. Also, und das ist typisch, oder, dass eben genau geringer verdienen, die in diesen brandgefährdeten Zonen leben oder eben dann je nachdem halt flutgefährdende Zonen und so weiter und auch weniger Ressourcen haben für die Evakuierung und den Wiederaufbau. Zudem haben auch die Leute weniger Versicherungsschutz, genau weil sie eben in Risikogebieten sind. Und so trifft das wirklich Ärmere härter. Und auch sind natürlich nicht nur Wohnhäuser zerstört worden, sondern auch Geschäfte und Arbeitsplätze. Und wie gesagt, je ärmer, desto schwieriger so eine Situation.
Heisst das, wer arm ist, riskiert eher, Opfer von einem Brand zu werden oder allenfalls alles Hab und Gut zu verlieren?
Ja, das kann man schon so sagen. Und auch, dass eben, wie gesagt, die Konsequenzen von so einer Katastrophe viel länger anhalten.
Jetzt heisst es oft, dass der Grossbrand in Los Angeles Erfolg sei vom Klimawandel. Wie siehst du das, Tina?
Also ich denke, das hat sicher etwas. Es gibt starke Hinweise darauf, dass der Klimawandel die Bedingungen für Brände begünstigt. Also eben, wie gesagt, die steigenden Temperaturen und die längeren Trockenperioden. Die Waldbrandsaison in den USA ist heute 3 Monate länger als noch vor 50 Jahren. Und in Kalifornien findet Feuer in Wald- und Buschregionen mittlerweile fast ganzjährig statt. Und das sieht man auch in anderen Teilen der USA. Also der Klimawandel führt zu unregelmäßigeren und extremeren Niederschlagsmustern, was dann eben teilweise extrem feuchte oder nasse Regenperioden gibt und dann aber extrem auch so dürrene und trockene Zeiten. Also bei uns in Alabama zum Beispiel gibt es mehr Tornados und Überschwemmungen und auch eben längere Zeiten, wo das eine Gefahr ist. Oder in anderen Gebieten sind es extreme Hitzewellen. Hurricane-Saison im Atlantik ist verlängert. Und im Norden haben sie schwere Eis- und Schneestürme. Also insgesamt gibt es mehr Wetterkatastrophen und auch wetterbedingte Todesfälle, wie gesagt, vor allem in ärmeren Bevölkerungsschichten. Und das ist ja nicht nur in den USA so, sondern auch an anderen Orten. Was bei uns aber sicher noch krasser ist, wie gesagt, die Politisierung, dass alles wahnsinnig schnell politisch wird.
Ja, apropos Politik, was heisst das jetzt, wenn der Donald Trump in 5 Tagen an die Macht kommt?
Ja, ist noch schwierig zu sagen. Also was man sicher weiß, ist, dass das Auswirkungen kann haben im Umgang mit den Waldbränden in Los Angeles und generell mit dem Klimawandel. Also der Trump hat ja in der Vergangenheit den Menschen gemacht, die Klimawandel anzweifeln, und er wird ziemlich sicher auch die Klimaschutzmassnahmen zurückfahren, was die langfristigen Risiken für Waldbrände könnte erhöhen. Er hat, wie gesagt, auch schon den demokratischen Gouverneur für Brand verantwortlich gemacht. Und vielleicht, dass er konfrontativ ist, generell in der Katastrophenhilfe. Und dass er eben, je nachdem, die Bundesunterstützung für Kalifornien, die jetzt ja den beiden eigentlich gegeben hat, wieder wird abziehen. Und so gibt's schon, also es kann sein, dass er sich mehr auf Waldmanagement oder andere Arten von Brandbekämpfung wird fokussieren und so eigentlich eben, wie gesagt, Klimawandel oder Klimastrategien, langfristige Strategien dann eben weniger wichtig sind, was langfristige Wirkungen kann haben.
Jetzt werden in den kommenden Jahren in Los Angeles verschiedene Grossanlässe stattfinden. Aber wie soll das gehen, wenn die Gefahr von diesen grossen Bränden so eminent ist? Der Gouverneur Gavin Newsom hat sich auch dazu geäussert.
Over the course of the next several years, Los Angeles will be host to the World Cup, and then the Super Bowl, yeah, and then the Olympics. Yeah. With this rebuilding effort needing to take place, is LA going to be ready for all of those global events?
My humble position, and it's not just being naively optimistic, that only reinforces the imperative moving quickly. Doing in the spirit of collaboration.
Also Fußball-WM 2026, Super Bowl 2027 und dann als abschließender Höhepunkt die Olympischen Spiele 2028. Das sind 3 Riesenkisten. Der Gouverneur Newsom sagt da, dass die Grossanlässe eine Chance sind und nicht ein Risiko. Eine Chance, um noch mehr Energie in den Wiederaufbau von Los Angeles einzustecken. So kennen wir natürlich die Amerikanerinnen und Amerikaner. Selbst in den grössten Katastrophen denken sie an Wiederaufbau und verströmen den Optimismus und sagen, es geht schon irgendwie weiter.
Marshall Plan. We already have a team looking and reimagining LA 2.0 and we're making sure everyone's included, not just the folks on the...
Tina, als eingewanderte Schweizerin in die USA, wie siehst du das?
Ja, also das ist schon etwas, was ich an den Amerikanern extrem schätze, dass man sich eben, wie gesagt, nicht so schnell entmutigen lässt, dass man wieder aufbaut, dass man sagt, die Zukunft wird besser. Also es gibt auch eine amerikanische Redewendung, to pull yourself up by the bootstraps. Also das bedeutet auf Deutsch so sinngemäss, sich aus eigener Kraft, aus einer schwierigen Situation zu befreien. Und das Prinzip geht durch und durch die ganz amerikanische Gesellschaft. Nicht immer nur im Guten, aber in dem Fall ist es die Einstellung sicher hilfreich.
Danke vielmals, Tina, fürs Erste. Und wir wünschen natürlich gerade auch deinen Bekannten in Los Angeles an dieser Stelle viel Glück aus Zürich. Wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage vom Rolf Schumacher aus Madenswil im Zürich-Oberland. Sie dreht sich um Checks and Balances im amerikanischen Politiksystem. Checks and Balances bedeutet, dass die verschiedenen Institutionen in der US-Politik, also der Kongress, das Weiße Haus, das Oberste Gericht oder Organisationen wie Bundespolizei, FBI, dass sich diese Institutionen dann gegenseitig kontrollieren und dass so keine zu mächtig wird. Jetzt möchte der Rolf Schumacher wissen, ob die Checks and Balances unter Donald Trump werden gefördert sein. Tina, was meinst du?
Ja, es könnte schon sein. Also er hat ja gewisse Handzeichen schon gegeben, also Zeichen gegeben in diese Richtung. Tatsächlich ist schon so, dass der Kongress weiterhin Macht hat, präsidentielle Vetos zu überstimmen oder Ernennungen zu bestätigen, das hat, oder abzulehnen. Das ist ja im Moment gerade das Thema im Kongress. Auch die Justizunabhängigkeit ist einmal generell nach wie vor da. Oder? Und man hat auch gesehen, dass das oberste Gericht, obwohl es ja sehr konservativ ist, auch gegen die Konservativen schon das Gesetz ausgelegt haben. Es könnte schon sein, dass der Trump versucht, seine Exekutivmacht auszuweiten, was zu Spannungen mit anderen Zweigen führen könnte. Und die zunehmende Polarisierung könnte auch die Effektivität der Checks and Balances beeinträchtigen. Wie gesagt, wenn Parteizugehörigkeit über die institutionelle Verantwortung gestellt wird, wie wir das ja auch jetzt immer mal wieder sehen. Ich hoffe aber sehr, dass das System das aushaltet. Man hat natürlich schon gesehen, dass auch in der Vergangenheit Belastungsproben gewesen sind, wie zum Beispiel der Bürgerkrieg in den 1860er Jahren oder Bürgerrechtsbewegung und Anti-Vietnam-Krieg in den 1960er Jahren, was auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit hindeutet. Natürlich hält das die Funktionsfähigkeit von Checks and Balances nicht nur von der formalen Struktur ab, aber eben wie gesagt, dass wirklich die Akteure ihre Rolle richtig interpretieren und auch ausüben. Und die kommende Amtszeit wird zeigen, ob und wie das System den Druck kann aushalten kann.
In dem Zusammenhang möchte ich Rolf Schumacher weiter wissen, ob der Begriff von den Checks and Balances in der amerikanischen Verfassung auftauchen oder ob das in allen Fällen eine europäische Erfindung sei?
Ja, also der Begriff Checks and Balances taucht tatsächlich in der amerikanischen Verfassung auf. Also schon in der ursprünglichen US-Verfassung von 1787 ist das drin und auch die Verfassungsväter wie der James Madison haben in der Federalist Paper Nummer 51 das weiter ausgeführt. Es ist in dem Sinne nicht eine europäische Erfindung, aber es geht natürlich zurück auf europäische Denken, wie jetzt zum Beispiel der Montesquieu, wo eigentlich die Idee von dieser Gewaltenteilung gehabt hat. Aber die Umsetzung, das spezifische Konzept von der Checks and Balances ist ein amerikanisches Prinzip und in der amerikanischen Verfassung so verankert.
Tina, ganz herzlichen Dank für die sehr substanzielle Erklärung. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Tina, danke dir vielmals. Tschüss nach Birmingham, Alabama und beste Grüße nach Los Angeles zu der Vreni Liss.
Ciao, Christoph, und dir auch alles Gute.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», am USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», am «Bund», der «Berner Zeit», der «Batz» und allen anderen Tamedia-Titeln. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns in knapp einer Woche wieder. Wir werden aber bereits am Dienstag, 21. Januar, aufnehmen, also einen Tag früher als üblich. Aber das ist ein Tag nach der Amtseinsetzung vom gewählten US-Präsident Donald Trump. Dann rede ich mit dem Fabian Fellmann. Der Fabian ist bei den Feierlichkeiten rund um die Trump-Inauguration aus nächster Nähe dabei. Am Mikrofon in Birmingham, Alabama, war Tina Kempin-Reuter. Für die Produktion verantwortlich ist Noah Fendt und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.